All Friends. All Friends.
Hallo, willkommen zu All Friends, einem Comic-Podcast, wo wir Comics aus dem Regal holen, weil wir sie entweder noch nie gelesen haben oder schon lange nicht mehr. In meinem Fall war das der lange Fall, nicht mehr der Fall. Und du?
Ja, ich habe heute auch ein Comic rausgeholt, das hat, ich glaube, vor... Ich war erstaunt, dass es doch weniger Jahre her ist, ja, als ich dachte, dass es rausgekommen ist. Ich glaube, das ist 20 rausgekommen. Mm. Und ich dachte aber irgendwie, das hätte ich schon 10 Jahre mindestens. Aber ich habe es anscheinend erst seit 6.
Im schicksalshaften Juni 2020 ist es rausgekommen.
Ja.
Passt da irgendwie ganz gut rein, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Ne? Ja.
Wir reden über Lukas Jüligers Unfollow. Erschienen bei Reprodukt. Und es ist, grob gesagt... Es ist Science Fiction, ist mir aufgefallen.
Ja, oder? Ich weiß es nicht.
Parallelfiction.
Ja, das ist ja Parallelfiction, aber es ist auch so ein bisschen, irgendwie auch wieder so ein bisschen Mashup von so ein paar Comics, die wir schon hatten. Wenn man sich so die Entstehung der Erde da mit reinbezieht.
Ich dachte auch, wir sind wieder bei Linse ins Regal Alpha.
Ja, bei Alpha. Aber komischerweise habe ich, als ich das jetzt gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, dass das, als es rausgekommen ist, noch viel mehr seiner Zeit voraus war. Also ich finde, es wirkt jetzt so krass.
Schnell überholt.
On point. Nee, ja. Finde ich gar nicht. Ich finde es jetzt durch dieses... durch die Thematik eigentlich noch so noch viel zeitgenössischer, aktueller als es damals war.
Ich versuche mal den Plot zusammenzufassen und du korrigierst mich, wo ich falsch liege, ja.
Ganz.
Ich habe mir keine Notizen gemacht, ich mache das mal ad hoc. Wir verfolgen einen Typ, den wir nur an seinem Handle kennen, nämlich Earth Boy.
Mhm.
Als Kind hat er ein Hobby, nämlich tote Tiere sammeln.
Mhm.
Und an ihn riechen,
ja,
weil ihn das in einen besonderen Zustand versetzt, der ihn sich näher an der Natur fühlen lässt.
Mhm.
Wird dann in eine stationäre Behandlung eingeliefert und verbringt da ein paar Jahre, bis er fliehen kann.
Aber es ist ja noch irgendwie ein bisschen komplexer, dass man es am Anfang...
Warte mal, zur Komplexität kommen wir.
Okay.
Ich versuche erstmal so zusammenzufassen, was es eigentlich ist.
Ich wollte ihn ein bisschen rechtfertigen, ein bisschen weniger.
Das kommt noch.
Okay.
Entschuldigung, okay. Ich sollte nicht mit dem Finger dir wedeln.
Das haben die Hörer gar nicht gesehen.
Ja. So, und er kann fliehen mit Hilfe von den anderen Insassen. Dann wird er zum Aussteiger, wohnt im Wald und postet fleißig auf sozialen Medien, wie cool es ist, im Wald zu wohnen und sich selbst zu versorgen. Er erfindet irgendwie neue Algen und Pflanzen und so, mit denen das besser gelingt. Steigt dann auf in Social Media, wird irgendwie berühmt, wird dann so ein Party-Dude, Rockstar fast und gründet irgendwann eine eigene Kommune.
Ja.
Und die Kommune professionalisiert sich von ihm aus. Und das ist seinen ersten JüngerInnen, die ihn begleitet haben oder wiedergefunden haben, also das sind die ehemaligen Insassen der stationären Behandlung, denen geht das nicht weit genug und die ziehen dann ein Fight Club Ende ab. So, grob gesagt. Ne? Ich glaube, das ist es.
Ja. Und die Spezifizierungen, die ich da noch reinmachen wollen würde, ist...
Die natürlich viel interessanter sind.
Dass Earthboy eigentlich wahrscheinlich früher gegenständlich kann man da nicht sagen, sozusagen keine Physis hatte und schon immer, seit irgendwas auf der Erde los war, schon immer dabei war als beobachtende Person oder als beobachtender Organismus und
Geist
und irgendwann zur Person geworden ist und dann gefunden worden ist und dann in eine Pflegefamilie gekommen ist, weil er irgendwie in der Physis, im Körper von irgendeinem Kind atomisiert, sondern das Gegenteil, also sozusagen verfigürlicht hat und dann zu einer Pflegefamilie gekommen ist und dann, weil er eben
diese Gabe,
natürliche irdische
Verbundenheit
hat, hat er gemerkt, dass er irgendwie dieses irdische und Erden, ja, nicht, eben nicht körperliche, sondern dieses matschige, erdige braucht für sich, um irgendwie zu sein.
Ja.
Dann in Tupperware diese toten Vögelchen und so gesammelt unterm Bett. Und das hat natürlich irgendwann die Pflegemutter dann gefunden. Und dann hat sie gesagt, oh, das sollte sich mal Professionelles angucken. Und mit dem hat er dann gesprochen und war aber total irritiert, dass dieses Kind, vermeintliche Kind, ein Wissen über die Erde und Zusammenhänge und Entstehung und sozusagen vormenschliches Wissen hat, was eigentlich keiner wissen kann, wo er irgendwie dachte, okay, ich glaube dem irgendwie, aber ich verliere hier meine Zulassung, wenn ich dieses weirde Kind so wieder gehen lasse. Und dann ist für ihn die einzige logische Konsequenz gewesen, ihn in eine psychiatrische Anstalt zu verweisen. Und dort hat er aufgrund von seiner sehr übermenschlichen Aura die anderen, wahrscheinlich gibt es da ziemlich viele Castaways in so einer Einrichtung, könnte ich mir vorstellen, aber so die zarten kleinen Außenseiter hat er irgendwie magisch angezogen, die haben ihn alle sehr bewundert und aus deren Perspektive wird die gesamte Geschichte erzählt. Also es wird aus der Perspektive von seinen...
Ja, es ist, das Ganze ist eine Erzählung und es gibt keine Sprechblasen, sondern wir haben nur Illustrationen sozusagen.
Und Earthboy hatte sich vorgenommen, ich bleib hier nicht lange in dieser Anstalt, das habe ich gar nicht vor, und die anderen helfen ihm dann ein bisschen Proviant zu sammeln, die stecken mal so ein paar kleine Joghurts und Brötchen und so beiseite und helfen ihm dann bei der Flucht, und der sagt, ich hol euch, wenn die Zeit gekommen ist. Und irgendwie habe ich auch zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl gehabt, ich glaube dem das, dass der die nicht benutzt, sondern irgendwie dieser Bund zwischen denen erhalten bleibt. Und das ist, du schmunzelst so.
Ich bin so gespannt. Nimm mal einen Schluck Kaffee. Ich stelle mal eine Frage dazwischen. Das ist doch alles nicht passiert.
Was? Wieso?
Also, weil das, die ErzählerInnen sind seine ersten Begleiterinnen.
Ja. Ne?
Und das heißt, die sind ein unreliable bunch of narrators. Und die fanden den einfach charismatisch, als er da mit ihnen drin saß. Und er hat ihnen das erzählt, dass er eine Begabung hat. Und die glauben ihm das. Und dabei hat er einfach Charisma. Und schnüffelt gerne an toten Tieren. Ja. Also that's it, oder? Das ist doch der ganze Clou des Buchs.
Ja, aber achso, okay, ich sehe die Ebene, die du da drin siehst, die ich gar nicht gesehen hatte bis jetzt. Also das ist so dieses, dass er an ganz komischen Orten durch die Sachen, die dort sind, sich selber versorgen kann. Also er weiß genau irgendwie, welche kleinen Blättchen und welche Pilze und so. Und er erzählt dann auch schnell irgendwie, Monokulturen sind scheiße und man muss das so machen und Dings und Algen. Und hast du nicht gesehen? Und als er dann flieht aus der Einrichtung, flieht er in einen Nationalpark und geht, glaube ich, zwischendurch auf irgendeinen Supermarkt oder sich so eine Solarpanel klauen und ist dann komplett autark und beginnt dann relativ schnell, als er sich da eingerichtet hat und sich so ein bisschen so eine kleine Farm aufgebaut hat mit allen Pflanzen, die er so braucht, die nährstoffreich sind, fängt er an, sich verschiedenen Social Media Kanälen einzurichten und dort seinen Followern zu erzählen, wie man leben kann und sollte im Einklang mit der Natur und was man kommt und wie man braucht.
Das ist, ich glaube, es ist sehr schwierig, so zu leben. Mit einem geklauten Solarpanel und autark im Wald. Das hat
auf jeden Fall eine Handyschnittstelle. Hallo?
Und,
eine USB-C-Schnittstelle, man kennt's.
Na, jetzt vielleicht mit Balkonkraftwerken, weiß.
Ja, ja.
Aber, also, ne, da fragt man sich, was ist wahrscheinlicher, dass der da wirklich beseelt war, ein Kind der Natur ist, ne? Oder ob er sich das alles ausgedacht hat, weil per Social Media kann man relativ gut sich darstellen, als ob man... Na, ich lebe hier im Wald, und in dem Buch geht es ja um Influencerei.
Ja.
Und ich glaube, also ich kann das nicht anders lesen, als das ist einfach nur eine Geschichte über cleveres Influencer-Marketing. Und
also ein Framing von, ich bin Earthboy und
richtig.
Ich bin der Erdflüsterer.
Ja.
Der nächste Step ist dann, dass er eine andere Internet-Ikone, You, kennenlernt oder auch die ganzen Follower sagen irgendwie, oh, die wären voll das Match made in heaven und die begegnen sich dann auch irgendwann und als sie sich begegnen in Yous Anwesen.
So wie wenn Mr. Beast und Pokimane zusammenkämen.
Bilder im Kopf. Ja, genau. Und das kracht dann auch ganz gut zwischen denen so, knallt ganz gut. Und dann entwickeln sie zusammen eine App, die so die Menschen in ihrem Alltag erreicht und die zu sich kommen lässt und irgendwie so ein bisschen, wir müssen viel mehr zurückgehen, wir müssen weniger wollen und mehr Natur und so.
Meditations-App.
Das ist eine Meditations-App, aber ja. Und die bauen dann diese Kommune auf und auch You ist auch so eine. Klar, ist man, wenn man Influencer ist, man auch, wenn man architektonisch interessiert ist, kann man auch bauen gleich. Also es ist ganz einfach. Und die bauen dann komplett irgendwie auch so komplett so innovativ krasse Architektur auf und bauen diese Kommune auf. Und dann denkt Earthbound, jetzt ist doch der Zeitpunkt, um da meine Kids aus der Anstalt zu holen. Und die kommen dann dazu und die sind die perfekte Kommune, total im Einklang und versorgen sich selbst und sind glücklich.
Ja, ja, ja.
Ja, aber da endet die Geschichte leider nicht. Und deswegen kommt wahrscheinlich an welchem Zeitpunkt kam denn deine, dass du gesehen hast, dass die Geschichte für dich eher so eine Influencer-Simulanten-Kacke
also,
ist?
Ich würde gerne sagen, so ganz früh, aber nee, echt? So einfach immer so ein paar Momente, wo ich mir dachte, das ist aber. Also ich glaube, das erste Mal, als wir ihn sehen und er plötzlich
Tattoos hat,
da dachte ich mir, okay, ein Naturgeist braucht Tattoos. Und die sehen aus wie zeitgenössische Tattoos.
Ja.
Ich war ein bisschen enttäuscht, dass da einfach so Frakturschrift-Kram drauf war. Und es ist
viele Tiere.
Und ich fand es super clever, sich ausgestorbene Tierarten tätowieren zu lassen. Mhm. Ne? Erinnert mich an ein Buch, was ich gerade auch im Regal sehe, Douglas Adams, Die Letzten ihrer Art. Mhm. Und Douglas Adams, der berühmte Science-Fiction-Autor, wirklich hingereist ist zu den Orten, wo die letzten Tierchen.
Wie heißen die nochmal? Die
wirken so wie Dodos. Es gab so eine Papageienart. Ja. Mhm. Ne? Das war eins davon.
Endlinge.
Endlinge. Die letzten. Ah ja, ja, okay, verstehe. Das Wort für die allgemein. Mhm. So, ne? Oder ich glaube, Yangtze-Delfine und sowas. Und Earthboy macht das ja literally auch. Mhm. Ne? Da dachte ich, und dann, als er Rockstar-Leben macht und dann Sex, Drugs und Rock'n'Roll nicht abgeneigt ist, dann dachte ich mir, so ein Erdgeist braucht Drogen?
Also das war auch, wo ich dachte, das kriege ich nicht hin, als er dann da so rauchend irgendwie wie so ein verkappter Rockstar in seinem Gewächshaus gesessen hat, da dachte ich auch so, das ist doch so körperzerstörerisch und das ist ja auch jetzt nichts Bewusstseinserweiterndes, sondern eher einfach Solo-Abfuckendes.
Genau.
Da habe ich irgendwie gedacht, oder auch dann sitzt er auch umgeben mit so lauter Energy-Drink-Dosen und halt so richtig so, okay, weil ich glaube, weil er da auch coden musste oder sowas, weil er so im Arbeitsrhythmus war. Und da war der dann so genau wie so ein Chips-Tüten- Techie-Typ.
Tech-Bro.
Und da dachte ich auch so, also das ist ja so gar nicht irgendwie im Einklang mit irgendwas. Da habe ich gedacht, wieso hat der, wenn der so sensibel auf all das reagiert, vor allem mit den Geschmäckern, ne?
Ja.
Das ist ja ein Geschmacks-Overkill, der auch nur synthetisch ist.
Ja.
Das habe ich nicht verstanden, wie er das ausschalten konnte, inneren Alarm, dass das alles Dreck ist.
Weil durch die Erzählung, durch seine Gefolgschaft, die schalten die inneren Alarme aus. Ne? Ja. Da sind ja auch immer so Rechtfertigungen. Oh, er musste dann doch konsumierend leben, weil um diese App zu entwickeln, braucht man halt die schnellen Proteine der Chips-Tüten und so. Ne? Und dann irgendwann, also endgültig würde ich sagen, sehen wir das, als sich das Ganze professionalisiert, als die App released ist und die ist halt erfolgreich. Ist halt eine Meditations-App, ne?
Ja.
Aber eine Meditations-App wird nicht die Revolution auslösen. Und eine Pilgerin, die stellen dann irgendwann fest, oh, nee, das ist uns jetzt nicht genug. Das läuft ja hier einfach nach so nach betriebswirtschaftlichen Maßnahmen läuft diese Kommune hier weiter. So, ne? Ja. Und dann machen die den Fight Club Move
ja.
und sprengen
genau
einen Supermarkt.
Ja, das ist, da sieht man nur, wie so ein kleines, ist das Earthboy eigentlich selber? Entmenschlicht er sich wieder?
Nee.
Ist das ein kleines Rehlein, was in den Supermarkt geht und man denkt so, das ist ja niedlich. Stupst es irgendwie auch wieder die Konsumenten an? Nein, es ist mit Sprengstoff besetzt ja. und dann das nächste Bild ist einfach ein Panel, wo der Supermarkt in die Luft fliegt und das nächste Panel ist dann die Insassen, die sich gegenseitig diese Geschichte erzählen und man sieht so an der Gestik, dass die diese Explosion gerade nacherzählen. Das ist, die sind da hellauf begeistert irgendwie. Ja, also das ist so dann ein sehr literally Anschlag gegen genau. Konsum und,
richtig.
Ja, und Menschen
die
eigentlich.
Die begehen
auch,
dann auch Attentate.
Attentate und auch wie ist die Suizidwelle nach die Leiden des jungen Wärters? So eine.
Ulala.
Ulala.
Ich hätte.
Da geht dann ja. auch so ein Massensuizid los, ja. also wo sich die Follower.
Ich fand das, es erinnert natürlich an mehrere Kulte dieser Art, Drink the Kool-Aid ja. und sowas, ne? Also wo Leute in einer Kommune, Sekte wohnen und überzeugt werden von einem charismatischen Anführer, dass die Welt zu Ende geht, ne? Mhm. Nur, dass sie hier natürlich wirklich zu Ende geht wegen der Klimakatastrophe.
Ja.
Und dann ist natürlich eine Revolution, die nicht halt nur daraus besteht, eine App zu entwickeln und eine Kommune aufzumachen und da Reis anzubauen, und so eine Simulation von, oh, wir züchten in diesen Blumentöpfen neue Pflanzen.
Die super resilient sind.
Super resilient sind.
Und Reis ist auch, wenn man vorher sagt, Monokultur, ganz scheiße. Ja, let's take Reis.
Und dann leben wir noch in einem, im Plänterwald quasi, ne, wo die coolen Dinos rumstehen.
Ja, die kaputten Dinos, richtig cool.
Weil wir verstehen ja, wie Marketing, wie virales Social Media Marketing funktioniert. Ja. So, ne? Also in der Geschichte geht es für mich um Influencerei und Kulte.
Und ist es, war so dieses Massensuizidieren von den Followern, hatte das so ein bisschen, hast du das auch empfunden, so ein bisschen Mensch-Shaming? Also dass sozusagen die Spezies Mensch eigentlich das ist, was die Erde kaputt gemacht hat und deswegen
ja,
sie sich sozusagen die Follower schämen, dieser Spezies anzugehören und eigentlich die Welt ist besser ohne uns dran irgendwie oder
ja so ein bisschen ist halt so Religion und Kultkram ne was ja jetzt bei Klimakatastrophe nicht verkehrt ist
ja
ne? Ja es ist okay ich komme mal zu ich glaube meinem Fazit. Ich traue mich gar nicht. Das Buch behandelt zwei Themen, die ich gerade wo ich mit den Fingern auf dich gezeigt habe. Mhm. Kulte und Influencerei, die mich so abschrecken.
Ja.
Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl beim Lesen, ich will nicht über Influencer.
Aber es ist so fern sind ja die zwei Punkte gar nicht entfernt. Also
ja,
das
natürlich.
Ist ja eine sehr große Schnittstelle.
Nur ich lese ungern Geschichten oder gucke Filme ungern über Kulte. So, ne?
Ja, wenn ich das sehe und denke, also ich finde es immer schwierig, wenn ich das sehe, denke ich so oft, aber das ist doch Quatsch, ganz offensichtlich. Und das ist aber so viele Leute, dass irgendein Schalter irgendwas auslöst, dass sie sagen, ja, und dann so
ja, aber,
da angeschwommen kommen.
Ich finde aber auch die Faszination damit so ist mir einfach unangenehm.
Ja.
Also so auf der einen Seite True Crime, könnte man sagen. So, na, Massensuizid, eieiei. Ne? Mhm. Ich mache mir eine Notiz, dass wir ein Content Warning vor diese Folge setzen. Und das andere ist zum Beispiel mein lieblingsproblematischer Filmemacher, Quentin Tarantino.
Den mag ich ja sehr nicht.
Genau. Dingsbums Hollywood, der Film, der heißt
Once Upon a Time in Hollywood.
Ja. Yeah. Ich mag den Problematic Faith, aber der Kultteil, das ist, was mich daran am wenigsten interessiert und da mache ich meistens aus, bevor das kommt. Weil ich so dieses, so, ja, ich verstehe schon, wieso euch das fasziniert, aber so, ich I don't want to. Und ja, das andere ist.
Ja, aber das ist doch so, ich verstehe euch, warum das euch fasziniert, aber ich verstehe es nicht. Ja.
Ja. Oder so, wenn ich auf meinen Blogs manchmal dann doch aus Guilty Pleasure die Artikel über Pokémon lese. So. Und halt so die Meta-Kommentare über das.
Ja.
Die Welt der Influencerei, ne? Ja. Und aber eigentlich finde ich das alles so eigentlich noch zu, wie du sagst, ne? Das ist näher an uns dran gerückt und umso unangenehmer finde ich das Ganze.
Ja.
Und ich hatte die ganze Zeit beim Lesen das Gefühl, oh, das Buch hat mich abgestoßen. Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es 2020 schon so extrem nervig und viel und krass war, wie es heute ist.
Puh. Ja, wahrscheinlich also, nicht, aber schon auch schlimm.
Ja. Ja, aber da war eher so wie, wir bringen uns jetzt ein Instrument bei und wir machen ganz viele Videos, wo wir alle Instrumente einspielen oder so und nicht so ein...
Er hat ja das ja wahrscheinlich so 2019 gezeichnet.
Ja.
So, ne?
Ja.
Sonst glaube ich, wäre das Buch auch ein bisschen anders geworden, weil da kommst du ja nicht drum herum, vielleicht ein paar Sachen anders zu schreiben vor allem so, ne? Ja. Zu zeichnen vielleicht nicht. Komisch aber auch, dass keine einzige Maske irgendwo vorkommt. So, ne?
Stimmt, ja.
Also ich würde mal sagen, das ist einfach davor, also pre-pandemic entstanden.
Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass es, ich denke, Bleistift gezeichnet ist, oder? Es mutet sehr danach an und es ist dann auch immer, ist ja mein Lieblingswort monochrom, in entweder blau oder in so einem Pfirsichfarben oder in Nachtaufnahmen in blau mit, wenn dann die Lichtquellen dann mit dieser Pfirsichfarbe, ich glaube, ist auch dreifarbig gedruckt. Und also ganz zart nur schraffiert und sehr, sehr fein und sehr zart illustriert.
Mich erinnerte das auch an gefühlt 7 andere Graphic Novels, die zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen sind, wo ich irgendwie gerne schlauer wäre und dann sagen könnte, ah, das ist, weil der in Hamburg studiert hat. Und
da
so,
ist
ne?
das die Hamburger und Schule. Ja,
so
okay.
Wie ich immerhin so die Zeichnungen identifizieren kann, wo Steven Universe zum Beispiel herkommt, nämlich diese eine Uni in Kalifornien und so. Ne? Denn deshalb haben die alle die gleichen Augen. So. Mhm.
Ja, aber Earthboy sieht sehr alienesk aus.
Ich habe schon einmal, glaube ich, erwähnt, den japanischen Zeichner, der auf dem einen Phantomas-Album drauf war, ne? Wo Leute oft aussehen wie eine Mischung aus Rehlein und Mensch und Manga-Mensch.
Ja.
Und daran lehnt sich das an, glaube ich, um Earthboy halt ein geisterhafteres Aussehen zu geben, wahrscheinlich. Ja. Ne? Also auch so, dass die
sehr zarte, lange Finger, die immer schrumpelig sind, weil er sich immer schön feucht hält.
Die, richtig, richtig. Unsere unreliable Narrators, oh meine Güte, sind nicht nur Narrators, sondern unreliable Drawers.
Drawers, ja.
Fandst du es denn gut, das Buch? Hat es dir Spaß gemacht, das zu lesen? Ich glaube schon, oder?
Also ich fand so komisch, dass ich, als ich das mir holte damals und beim so Durchblättern irgendwie den Zeichenstil sehr, weil er so zart und genau ist und auch irgendwie diese kleinen Pflanzen und Sud, das sieht irgendwie alles sehr hübsch. Eindeutig sehr schön aus.
Apart.
Und ich aber mich erinnert habe, dass ich den Schluss irgendwie, der mich geärgert hat oder den doof fand. Und als ich ihn jetzt las, dachte ich, krass, den habe ich anders doof. Irgendwie, ich weiß nicht, dass er seine Follower so komplett escalated quickly, so durchdrehen, das hatte ich mich gar nicht erinnert. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass mir an Earthboy irgendwas nicht gefallen hat. Aber es ist, glaube ich, eher den Einfluss, den er auf die Leute hatte.
Ja.
Das habe ich richtig erfolgreich verdrängt gehabt. Erstaunlich.
Da lohnt sich also, Sachen nochmal aus dem Regal zu holen, oder?
Ja, nach 6 Jahren nochmal anzugucken.
Aber also wenn du das frisch gelesen hast, also so irgendwann Ende 2020 vielleicht, hat man Sachen vielleicht schon auch anders wahrgenommen.
Ja, oder? voll. Also viel mehr eher aus Isolation und ich mir gefällt daran schon die Idee zu sagen, lass uns alle ein bisschen weniger wollen und irgendwie mehr auf auf das hören, was um uns ist und irgendwie ein bisschen resilienter sein oder weniger Consumes, immer ja. Gut. Ein bisschen Alge statt Energy Drink. Aber bei Sekte gehen mir halt auch so alle Glocken an. Da kann ich gar nicht ab.
Ich finde,
also wie man das ohne Missionieren machen kann, das fände ich...
Ja. Ja. Also du hättest lieber eine bessere Anleitung.
Ja, eine Anleitung. Ja, richtig.
Ja, okay. Also
die, ohne Messias, bitte. Eine Anleitung ohne Messias, einfach nur so.
Interessant, ja. Für dich, du liest es viel unmittelbarer und für mich ist es mehr die Metageschichte da drin. Ne?
Ja.
Ich finde ja eigentlich immer befriedigend, wenn Sachen radikal aufhören und Leute wirklich Sachen in die Luft sprengen, weil das halt so, naja, muss
halt
endlich mal
verstanden.
Jemand mal machen.
Ja.
Also, du hast gerade gesagt, die haben es nicht verstanden. Und ich habe gesagt, die haben es eigentlich schon verstanden.
Ja,
ich würde ja sagen, die haben es verstanden, Earthboy hat es nicht verstanden. Ja. Earthboy will ja einfach nur Kohle rausziehen.
Ja.
Und er sich halt ein leichtes Leben machen, so, ne? Und
Fame. Nee, der will nur mit You in seiner Kommune chillen
ja,
und
ja,
Pilze
genau,
essen.
Genau, ja.
Und dabei gesehen werden.
Ja, und Sprengen von Sachen verkompliziert das Ganze.
Ja.
Nur, ne?
Ja. Ach, damit ist auch justiziabel und so.
Ja, genau.
Gut, dann kommen wir zu dem anderen
Warte
ESO.
Mal, ich mache hier noch kurz dazwischen einen Palette Cleanser. So reicht.
Reicht jetzt. Zu dem anderen Comic, The Knight Riders, den von Matt Fury, den du mitgebracht
genau.
hast.
Genau, Fury passt eigentlich fast besser wie Matt Fury, glaube ich.
Ja.
Es ist ein R. Es ist von 2010, The Knight Riders. Und es ist insofern ähnlich, als dass es um die Natur geht und aus Illustrationen besteht, nur dass die hier nicht mal Text haben.
Ja.
Und du hast mich gleich, nachdem du das Cover gesehen hast, gefragt,
ob das der Meme-Frosch-Ursprung ist.
Und ich habe gesagt, ja, ich glaube schon, aber ich schaue nochmal nach.
Ganz genau. Hast du das auch gemacht?
Habe ich gemacht.
Geil.
Und es ist der Meme-Frosch.
Nein.
Es ist der Erfinder von Paper the Frog, dem Frosch, der durch 4chan und dann die amerikanische allgemeine Alt-Right-Bewegung zu einem furchtbaren Ruhm gekommen ist.
Mhm.
Für alle, die das nicht kennen, der hat so Glubschaugen und sieht so
richtig
nur leicht anthropomorphisiert aus. Und ich habe mich versucht zu erinnern, wie ich das damals wahrgenommen habe, weil ich Matt Fury irgendwie schon wesentlich davor gelesen habe. Ich glaube, entweder über andere Webcomics, wo der manchmal Gastbeiträge geschrieben hat. Entweder bei der Vice oder bei Simon Hanselman oder sonst wo. Oder in irgendwelchen komischen Zines, die ich irgendwo noch gekauft habe.
Ja.
Und diese Comics, das waren eben nicht The Knight Riders, sondern das war The Boys Club. Also so eine lose Serie von Episoden, wo es um drei oder ich glaube vier Stoner Funny Animal Dudes geht, die abhängen, stoned sind und halt so beknackte Abenteuer auf der Couch erleben. So,
ja. Ne?
Und einer von denen ist eben Paper the Frog und naja, so Kram, den ich in den Nuller und den Zehner Jahren gelesen habe, ja, ist cool halt so. Ne? Matt Fury ist so ein Gen X Typ, 79 geboren und naja, also so mit Psychedelik-Kram,
ne?
Zweite Welle vielleicht aufgewachsen.
Ja.
Und ich hatte das damals gelesen und irgendwie mir nicht viel dabei gedacht. Ich habe die Bände dann auch nicht gesammelt oder sowas, sondern ich dachte, nee, das ist cool. Und irgendwann habe ich das dann so via 4chan oder dann halt, ich habe nie auf 4chan oder sowas rumgehangen, oh mein Gott. Aber vielleicht auf Something Awful und halt dann via andere soziale Medien wahrscheinlich dann irgendwann gesehen so, Moment, das ist doch der Matt Fury-Frosch. Was macht denn der da jetzt?
Ja.
Und okay. Ne? Und dann wurde das alles immer schlimmer.
Ja. Ja.
Unvorstellbar schlimm.
Mhm. Ja.
Ohne Scheiß, ich hätte mir niemals ausmalen können, dass die widerlichsten Neonazis diesen unschuldigen Frosch vereinnahmen.
Ja.
Nur weil der ein Dude ist, der auf der Couch abhängt und halt so eine Attitüde hat, mit wie so,
ja, chilly.
Feels good, man.
Yes.
Feels good, man. Na, also so diese Perspektivlosigkeit, halbgeschlossene Augen und naja, na, mir geht's ja eigentlich gut, obwohl ich keine Ziele im Leben habe, wo dann die Alt-Right ansetzt.
Sich angedockt haben.
Sich angedockt haben, genau.
Und diese Geschichte ist aber eher nicht, gar nicht couchig und
chili-dudig. Nee. Das ist auch nicht Pepe, glaube ich, sondern vielleicht sehen die nur zufällig ähnlich aus. Ist einfach auch noch ein anderer Frosch.
Auch noch ein anthropomorpher
Frosch. Oder ein Frosch, ne?
Ja.
Der aber Cargo-Shorts anhat.
Cargo-Shorts an und an einem Pilz lebt mit seiner kleinen Hausmaus. Die geilerweise klein, ist total unlogisch, die ist kleiner als der Frosch. Und die wachen morgens auf, die schlafen sie, die kleine Maus schläft auch an seinem Fußende, wachen dann nachts auf, die sind nachtaktiv, die zwei.
Ich muss ganz kurz einhaken, ich freue mich schon auf deine Wiedergabe des Plots, weil es lohnt sich. ich habe es auch in einem Interview nachgelesen, es ist eine Ratte. Und zwar ist das
wegen
Buch,
des Schwanzes?
Weil Matt Fury das sagt.
Ach so, weil er das sagt, okay.
Das Buch ist auch gewidmet einer Watt. Und Watt war seine Ratte.
Okay, das ist eine kleine Ratte.
Wir müssen respektieren, dass es eine Ratte
ist. Dann ist es eine Ratte, alles klar. Ich fand nur Hausmaus so ein schönes Wort. Aber es ist eine Ratte. Also dann noch komischer. Es ist eine sehr kleine Ratte. Und die stehen des Nachts auf, beginnen den Tag mit ihren Snacks. Also der Frosch hat eine riesengroße Schüssel mit sehr knackigen Gewürme und Fliegezeugs. Und die kleine Ratte hat schön Paprikasalat, Tomaten, Schmackofatz. Und dann gehen sie aus diesem Pilz raus und dann mit so einer Fernbedienung macht er das Tor von dem Pilz nebenan, das Tor auf und dann kommt da aber nicht ein Sportwagen raus, sondern ein süßes kleines Fahrrad mit einem Körbchen.
Also Mountainbike.
So ein Mountainbike. Da sitzt dann die kleine Maus vorne drin und dann radeln sie so durch die Nacht vorbei an ganz vielen anderen sehr wilden Creatures mit so Wrestling-Gürteln und so. Ganz interessant.
Auch
so Gargoyles.
Zauberern mit Pfeifen und so genau. Ungefähr so eine Welt ist das.
Ja,
ne?
Und es ist auch komplett vollfarbig mit Buntstift und so ein bisschen Mixed Media illustriert. Sehr
Aber, in so einer 60er, 70er Jahre Fantasy-Psychedelik-Welt.
Selbstpsychedelik,
ne?
Und dann mitten auf dem Weg plötzlich steht dann so ein roter Drache. Und da sind die dann schon relativ schockiert, was lustig ist, weil das nicht so anders aussieht als die Viecher, denen sie eben schon fröhlich so zugeworfen haben. Aber der Drache ist einfach durch seine Größe schon relativ imposant. Ja,
und er hat nur Beine und keine Flügel.
Keine Ärmchen, also nicht so eine T-Rex-Ärmchen, sondern wirklich nur Hinterbeine und steht da und mitten auf dem Weg. Und beugt sich so runter zu diesem Fahrrad. Und was macht die kleine Ratte? Sie leckt ihm quer übers Gesicht. Und der dann so, ach so, leckt dann quer über die Ratte. Und sie sind Freunde. Also sofort, instant, ganz tiefe Freunde. Also irgendwie die Ratte hat komplett den Vibe gecheckt. Und von dann ist es dann so, ey Leute, kommt mal mit. Und dann folgen die dem klar. So eine Klappe in der Erde und er macht das auf, kommt aber selber nicht mit und sagt, ja, da unten. Und klar, was man halt so macht, wenn da so der rote Drache auf dem Weg steht und sagt so, ey, komm mal mit. Und dann sozusagen zu seinem Herrchen führt er sie dann.
Wir sind dann in dem unterirdischen Level, ne?
Unterirdischen Level, genau, so Querschnitt, also auch mal so schlafende kleine Eichhörnchen
und Gewürm.
Genau. Und das ist. An einem riesengroßen Computer und mit riesen Schaltfläche sitzt dann eine flügellose Fledermaus, also die so ein bisschen albinomäßig ganz helles Fell hat und so eine hochgestupste Nase und die dann auch so klopft da so an die Tür und man denkt so, hi.
Wichtig, trägt Jorts.
Trägt Jorts und spielt irgendwie so Minesweeper, hast du nicht gesehen? Und der sagt dann auch gleich wiederum, ey, kommt mal mit! Und sie kommt dann wieder mit und dann fährt der Frosch mit der kleinen Ratte auf dem Fahrrad und dieses flügellose Fledermaus sitzt dann auf seinem roten Drachen und sie dann gehen weiter durch die Nacht und fahren zum Strand und so, schwimmen ein bisschen rum, gucken so die Altstadt an.
Die Altstadt den
Springbrunnen. Die kleine Ratte springt in dem Springbrunnen und
alle freuen sich,
gucken so zu, wie die kleine Ratte da so schwimmt und gehen dann zum Strand, tauchen eine Runde und dann verstehe ich ja nicht, beim Tauchen erschrecken sie sich Todes vor
von
dieser
großen Geisterkrabbe.
Also die aber zwei gesprengte Fesseln hat.
Ja.
Und die braucht doch obviously auch Hilfe, aber die finden sie irgendwie gruselig. Ja. Finde ich komisch.
Ja. Also das war das höchste Drama in dieser Geschichte und eigentlich ist nichts passiert. Aber mit zwei Delfinen fliehen sie dann? Fragezeichen?
Also sie bedanken sich auf jeden Fall ganz doll bei den Delfinen. Also daraus habe ich schon gelesen, dass sie wirklich Angst hatten vor dieser Geisterkrabbe. Und dann ist es, glaube ich, auch die Ratte, die dann sagt so, komm mal mit, komm mal mit. Und die hängt aber auch schon die ganze Zeit mit dem Drachen ab. Also da ist, die klicken irgendwie komplett. Und dann gucken sie sich zusammen, das ist dann die Schlussszene, auf einem Berg oben, so an so einem Hang, den Sonnenaufgang.
Ja, weil die Night ist vorbei und die sie sind Night gerided bis zum Ende. Und das war's. Und es passiert nichts Schlimmes und alles ist gut. Das ist gut, mal zur Abwechslung, oder? Und ich hätte mir eine Frage notiert. Ist das für Kinder? Fragezeichen?
Habe ich schon so ein bisschen so empfunden, weil ich gedacht hätte, wenn das für Erwachsene ist, dass dann, wenn man da so einen Querschnitt und man guckt da ja literally in die Schlafzimmer von diesen ganzen Tieren, die da zusammen, dass da irgendwie, ein bisschen Oretik am Start. Also, da war ja nichts. Also nicht irgendwie Kinky Konky, irgendwelche Ameisen, die da was Lustiges machen oder so. Also es war sehr FSK-free. Komplett.
Ich habe dann auch nochmal nachgelesen und ich habe dann nachgelesen, dass es ist als Kinderbuch gedacht. Mhm. Also ein Verlag hat sich eine Kinderbuchreihe ausgedacht und die haben dann Matt Fury angesprochen, möchtest du nicht mal was machen? Ne? Und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Und ich hoffe, es funktioniert ganz gut. Es ist so, ein schönes Zitat aus einem Interview, was The Beat geführt hat, The Comics Beat geführt hat mit Fury, ist, dass es Joyful Darkness enthält. Ne?
Joyful. Where's the darkness in it? Weil es dunkel ist?
Weil's und weil alles halt so ein bisschen räudig ist. Und eklig und komisch. Und einfach ungewohnt, würde ich sagen. Vergleich das mal mit Paw Patrol.
Ja gut, das finde ich deutlich ekliger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
Ja, ACAB gilt auch für Paw Patrol, ne? Aber ich würde sagen, das knüpft an so eine Kinderbuch-Kindermedientradition an, die jetzt, glaube ich, eher glatt gebügelt ist.
Ja.
So, ne? Also so Psychedelik aus den 70ern. Es erinnert mich manchmal auch an so Zeichentrickserien aus den 80ern. So He-Man, das auch immer so irgendwie total räudig aussah, aber angeblich für Sechsjährige gedacht ist. Ne? Mhm. Und ich sage, ich hoffe, das ist gut für Kinder, weil ich habe das der Tochter meiner Cousine geschenkt, quasi Nichte, als ich noch relativ jung war. Und ich dachte so, ja, ich bin der coole Onkel. Weiß nicht, was damit passiert ist dann am Ende. So, ne? Und dann merkst du irgendwann plötzlich so, shit, ich habe meiner Cousine Pepper the Frog geschenkt.
Ist das eine Indoktrination?
Nein, es ist natürlich eine Einladung zu Do Your Own Research.
Do Your Own Research.
Es subvertiert die, ne? Ja.
Ja. Aber ich finde schon schön, weil ich finde ja sowieso immer so Analogien und Geschichten über Freundschaft finde ich immer irgendwie und vor allen Dingen unkonventionelle Freundschaften. Und das kleinste Tier von allen, dem größten Tier von allen, was furchteinflößend ist, einfach übers Gesicht leckt und sofort alle Sachen geklärt sind und wir sind jetzt Freunde, fand ich irgendwie ganz großartig. Ja. Diese Furchtlosigkeit von der kleinen Ratte.
Also ist auch was für uns Erwachsene dabei. Ja. Ne? Fand ich auch. Ich glaube, das habe ich dann vielleicht auch quasi doppelt für mich gekauft und dann einmal verschenkt. Ja.
Ja.
Ich glaube, das war's. Ja. Es ist wunderschön, was kann man anderes sagen? Ja. So, ne? Und Matt Fury hat danach noch ein Kunstbuch rausgebracht und hat auch aber immerhin viele rechte Verlage und sowas verklagt, weil die das natürlich ungefragt benutzt haben für ihren Scheiß. So, ne?
Was macht man gegen Memes? Da kann man nichts machen.
Gegen Memes kann man nichts machen, aber wenn Leute das in ihren Online-Shops auf Poster drucken, dann kannst du was machen. Ja. So, ne? Aber gegen 4chan hast du natürlich keine Chance. Ja. Furchtbare Welt. Wir sollten sie doch mit Reline, mit TNT sprechen.
Ja,
ich fand irgendwie, dass diese zwei Bücher sich sehr gut ergänzen.
Ja, voll.
Weil
Weil ich meine, im zweiten Comic kommt komplett ohne Menschen aus. Und hallo, ja. wie gut es denen geht.
Ja. ja, und ich, also das erste versucht irgendwie edgy zu sein, würde ich sagen, so. Eher Lukas Jüliger. Und das andere ist halt edgy, so aus Versehen.
Because of this edgelessness.
Weil er nicht anders kann, als irgendwie gruselige, psychedelische Sachen zu zeichnen. Und wenn sie für Kenner sind, so, naja, dann deal with it.
Ja.
Oder?
Ja.
Der
Frosch sieht auch nicht weirder aus als ein Chihuahua, dessen Augapfel nicht in den Schädel passen.
Ren and Stimpy?
Nein, so ein Chihuahua an sich.
Ja, okay.
Ja.
Alles klar.
So eine handelsübliche Qualzucht, die man so in der Handtasche hat.
Ja, okay, das hast du jetzt einfach so aus der Tasche geholt, diese Anspielung. Ja. Okay, alles klar. Cool. Und natürlich ich hatte immer das Gefühl, dass die drei, vier Leute in der Knight Riders auch auf eine gewisse Weise Orphans sind.
Ja, voll.
Auch wenn Pepper keine Ohren hat, aber die anderen haben.
Ja.
Gut. Vielen Dank fürs Einschalten.
Genau,
bis zum nächsten
fühlt
Mal.
Euch liebevoll übers Gesicht geleckt. Bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall. Ciao.
Tschüss.